NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Nicola Reik. Frankreich kämpft um seine Kreditwürdigkeit und die EU-Länder fürchten, dass ausgerechnet Paris dem Euro zum Verhängnis werden könnte. Dazu in dieser Sendung auch der Kommentar. Regierung und Opposition in Großbritannien stellen sich gemeinsam gegen die Gewalt der Krawallmacher. Und der Energiekonzern E.ON informiert seine Mitarbeiter über die geplanten Stellenstreichungen. Das sind drei unserer Themen in diesem Echo des Tages. Die Urlaubsruhe ist für Frankreichs Präsidenten Sarkozy erst einmal vorbei. Gestern hatten böse Gerüchte an den Börsen sein Land plötzlich ins Zentrum der Sorgen um den Euro gerückt. Frankreich sei drauf und dran, seine dreifache A-Bestnote in Sachen Kreditwürdigkeit zu verlieren. So raunten sich die Börsianer im Flüsterton zu. Die Kurse tauchten sofort wieder ab, obwohl die großen Ratingagenturen ebenfalls sofort widersprochen haben. Heute dann der nächste Schlag. Neue Gerüchte und wieder müssen sich die französischen Banken verteidigen. Worum es dieses Mal geht, weiß Samir Ibrahim.
Wieder sind es die Franzosen. Als die Börse in Paris mit einem Mal ins Minus dreht und die Bankaktien von BNP Paribas und Société Générale einbrechen, da sind sie in Frankfurt zunächst nur überrascht. Dann aber kommt die Nachricht schnell auch in Deutschland an. Kreditlinie für zwei Großbanken Frankreichs von asiatischer Großbank gekappt, heißt es kurz und knapp. Bankenkreise hätten das gesagt. Wieder mal nur ein Gerücht, aber eines mit Sprengkraft, sagt Fidel Helmer, Chefstratege beim Bankhaus Hauck & Aufhäuser.
Wenn Banken sich gegenseitig kein Geld mehr leihen, dann hat man natürlich Angst, dass Banken nicht überleben könnten. Und dann kann sich so ein Gerücht natürlich sehr schnell zu etwas Furchtbarem entwickeln. Denn die gegenseitigen Kreditlinien sind für das Tagesgeschäft der Banken ausgesprochen wichtig.
Dass es den französischen Großbanken nicht besonders gut geht, ist bekannt. Spätestens seit dem Vortag schauen sich Analysten wie Meredith Whitney deren Lage aber genau an. Whitney hat auch schon US-Banken als Zombies abgeurteilt. Bei den Franzosen sieht sie ähnliche Probleme.
They still have sludgy assets on their balance sheets that they're working off over time. Number two, they are capital constrained because they're required to hold more capital.
Sie haben, sagt Whitney, viel zu viele faule Wertpapiere in ihren Depots. Die werden sie nur langsam los. Zweitens sind sie auch dadurch kapitalmäßig eingeschränkt, weil sie Kapital vorhalten müssen. Ergebnis für die Analysten.
It'll be a zombie bank too.
Wenn dann aber viel Kapital durch Kursrutsche vernichtet wird, so wie jetzt, dann wird die Sache schwierig, wenn nicht ernst. Es sei der Auslöser für die Kappung der Kreditlinie gewesen, heißt es ebenfalls in Gerüchten. Dass die Meldung dazu aus Asien kommt, ist für Fidel Helmer aber egal. Das sei ein wichtiger Markt, nicht zu unterschätzen, fast wichtiger als die USA. Und auch für deutsche Institute sieht der Börsenprofi dann Probleme.
Im europäischen Rahmen ist es natürlich eine sehr unangenehme Situation, wenn chinesische Banken in diesem Fall Kreditlinien streichen. Auch eine deutsche Bank zum Beispiel hat natürlich dann sicherlich Bedenken, einer französischen Bank noch Geld zu leihen. Die europäische Solidarität, die findet ja unter den Politikern statt. Die Banken untereinander müssen schauen, wo sie bleiben.
Die französische Notenbank meldet sich denn auch umgehend zu Wort und beruhigt. Die Kapitallage der französischen Banken sei nicht gefährdet, heißt es in einer Mitteilung. Die Märkte entspannt das nur leicht. Die Verluste zum Beispiel der Société Générale gehen zwar zurück, aber nur von -11 auf -7%.
Anders als Nicolas Sarkozy hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Urlaub nicht abgebrochen. Zum Glück muss sie das auch nicht, denn an Deutschlands Kreditwürdigkeit zweifelt bisher zumindest niemand. Aber gleich zu Anfang der nächsten Woche wollen sich Merkel und Sarkozy in Paris zusammensetzen und gemeinsame Strategien für das Krisenmanagement suchen. Aus Berlin berichtet Gerd Diepenbrock.
Zeitgleich teilten am Nachmittag die französische und die deutsche Regierung mit, dass sich Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy überraschend am Dienstag nächster Woche in Paris treffen. Im Mittelpunkt steht die Euro-Krise. Merkel und Sarkozy wollen gemeinsame Vorschläge zur Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung der Eurozone vorlegen, die Ausarbeitung von Überlegungen zur Verbesserung des Krisenmanagements noch vor Ende des Sommers hatten beide bereits auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Eurozone Mitte Juli angekündigt. Seit Tagen wird darüber debattiert, ob die auf dem Gipfel verabredeten Maßnahmen zur Stabilisierung der Gemeinschaftswährung ausreichen. EU-Kommissionspräsident Barroso hat in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der Euro-Länder eine Neubewertung des Euro-Rettungsfonds gefordert. EU-Währungskommissar Rehn den Brandbrief Barrosos gegen Kritik verteidigt. Zu Wochenbeginn hatte die Europäische Zentralbank begonnen, zur Stützung von Italien und Spanien Staatsanleihen beider Länder aufzukaufen. Grundhaltung der Bundesregierung war bisher, Ruhe zu bewahren und erst einmal die Umsetzung der Beschlüsse des Euro-Sondergipfels abzuwarten. Bundeskanzlerin Merkel ist zwar seit Beginn dieser Woche wieder in Berlin, allerdings nimmt sie ihre Amtsgeschäfte erst am kommenden Montag wieder auf. Am Dienstag dieser Woche hatte Wirtschaftsminister Philipp Rösler Pläne für eine strengere europäische Haushaltskontrolle und einen europäischen Stabilitätsrat vorgestellt. Zudem sollte es automatische Sanktionsmechanismen gegen Euro-Staaten geben, die ihre Verpflichtungen nicht einhalten. Mit diesem Vorschlag signalisiert Deutschland zwar, dass es zu einer engeren wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit bereit ist und damit französischen Vorstellungen entgegenkommt, aber etliche Euro-Länder-Regierungen, darunter auch Frankreich, lehnen bisher automatische Sanktionen gegen Defizitsünder kategorisch ab.
Nicht nur die Politiker hängen längst am Marionettenbandel der Finanzmärkte. Durch die stetige Sorge vor der nächsten Krise ist auch das allgemeine Interesse an Dow Jones, Nikkei, DAX und Co. gewachsen. Selbst wer absolut kein Geld zu investieren hat, verfolgt Aktienkurse und Börsenbewegungen. Über die Allmacht der Finanzwelt und die Machtlosigkeit der Politik hören Sie einen Kommentar von Marita Knipper.
In diesen Tagen ist schwer feststellbar, was sind Ursache und Wirkung der neuesten Finanzkrise Jahrgang 2011. Die Börsen haben dabei weltweit nur eine Funktion. Sie sind die Seismographen. Für die Fieberkurve der Finanzkrise, denn eine Wirtschaftskrise haben wir noch nicht. Trotzdem, das Hauptproblem ist, die Krisen häufen sich unaufhaltsam und das seit 10 Jahren. Außerdem lässt sich die Verflechtung von Währungs-, Wirtschafts- und Finanzkrisen nicht einseitig auflösen. Zusätzlich erleben wir eine weitere Teilabkopplung des Finanzmarktes vom realen Wirtschaftsgeschehen. Unternehmen leihen sich möglichst kein Geld bei Banken. US-Konzerne sitzen auf vollen Kassen, Höchstbestände seit Beginn der Krise 2007, während der Staat in Schulden versinkt. Deutsche Mittelständler handeln genauso. Trotzdem, die Rangordnung stimmt nicht, weil die Politiker seit 2007 keine klare Finanzmarktordnung auf die Reihe kriegen. Stattdessen ließen sie Banken in der Krise weiter wachsen. Viele haben in der Summe zu wenig Eigenkapital und marode Staatsanleihen im Portefeuille. Denn sie wissen, am Ende, wenn es hart auf hart kommt, werden sie gerettet. Aber die Risiken nehmen zu. Ein Indiz dafür, Kreditausfallversicherungen werden teurer. Für französische Staatsanleihen hat sich der Preis verdoppelt. Heißt, es wird weiter Casino gespielt, Geld mit Geld verdient oder verbrannt, statt Unternehmen zu fördern. Kein Wunder, dass sich Spekulanten nun auf die Eurozone stürzen. Diese Attacke haben die Euro-Regierungschefs mit zu verantworten. Ende Juli hatten sie beschlossen, ihren Rettungsfonds EFSF mit allen Kompetenzen auszustatten, um marode Staatsanleihen aufzukaufen. Hätten sie die Abgeordneten aus der Sommerpause geholt, um das Abkommen sofort zu ratifizieren, wäre jetzt weniger Stress an den Finanzmärkten. Und weil das nicht passiert ist, musste die Europäische Zentralbank wieder als Lückenbüßer herhalten und Staatsanleihen aufkaufen, was nicht ihr Job ist. Unverzeihlich, eine Beschädigung für die EZB und deren Unabhängigkeit. Kann es sein, dass sie nur noch der Spielball der Politik ist, so wie die Fed in den USA? Hoffentlich nicht auf Dauer. Denn an deren politischen Abhängigkeit und Missmanagement leidet seit Jahren die ganze Welt.
Marita Knipper kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Hart durchgreifen will der britische Premierminister David Cameron und so weitere Gewalt auf den Straßen verhindern. Viele Briten fordern genau das von ihrer Regierung. Polizeischutz und schnelle Gerichtsurteile können aber nur Sofortmaßnahmen sein. Politik und Gesellschaft in Großbritannien müssen sich jetzt mit den Ursachen der Krawalle befassen. Heute traf sich in London das Parlament zu einer Sondersitzung. Thorsten Huhn berichtet.
Premierminister Cameron setzt weiter auf eine harte Linie gegen Randalierer. In einer Erklärung vor dem britischen Parlament, das extra aus den Sommerferien zurückgerufen worden war, sagte der Regierungschef:
We will not allow a culture of fear.
Wir werden keine Kultur der Angst auf unseren Straßen zulassen. Wir werden alles tun, um Gesetz und Ordnung wiederherzustellen und unsere Gemeinschaft zu erneuern. Um neue Krawalle zu vermeiden, sollen auch in den nächsten Tagen weiterhin 16.000 Polizisten auf Londons Straßen patrouillieren. Aus Sicherheitsgründen ist das Spiel in der Premier League zwischen den Tottenham Hotspurs und Everton abgesagt worden. In Tottenham hatten die Randale am vergangenen Wochenende begonnen, nachdem dort ein Familienvater von der Polizei erschossen worden war. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Randalierern, die auf Fotos identifiziert wurden. Sie durchsuchte deswegen zahlreiche Wohnungen und Häuser. 1200 Menschen wurden bislang festgenommen, mehr als 300 bereits angeklagt. Der jüngste ist ein 11-jähriger Schuljunge. Sie alle werden von Schnellgerichten abgeurteilt.
Anyone convicted should expect to go to jail.
Alle, die verurteilt werden, sollten damit rechnen, dass sie ins Gefängnis kommen. Gerichte in London, Manchester und den West Midlands haben die ganze Nacht getagt und werden es so lange tun, wie es notwendig ist. Der Regierungschef räumte ein, dass die Polizei auf die massiven Ausschreitungen nicht vorbereitet war. Es habe zu wenige Polizisten auf den Straßen gegeben und die ursprünglich angewendete Taktik habe nicht funktioniert. Cameron reagierte damit in seiner Erklärung auf Kritik, die Polizei habe sich in den ersten Randalenächten zu sehr zurückgehalten. Der Regierungschef kündigte an, die Polizei würde das Recht erhalten, Gewalttätern die Gesichtsmasken abzunehmen. Er schloss erneut den Einsatz von Wasserwerfern und Gummigeschossen nicht aus. Ferner will er darüber nachdenken, ob man soziale Netzwerke blockieren kann, wenn diese für Verabredungen zur Randale genutzt werden. Den Opfern der Ausschreitung versprach der Premier Entschädigungszahlungen. Man werde allen helfen, die bei der Randale angerichteten Schäden zu reparieren, sagte er. Der konservative Politiker sprach auch das an, was für ihn die Ursachen der Gewalt sind. Verbrechen haben einen Hintergrund, da dürfen wir nicht wegschauen. Ich habe schon gesagt, dass es ein großes Problem in unserer Gesellschaft gibt. Kinder wachsen auf, ohne den Unterschied zwischen richtig und falsch zu lernen. Es geht nicht um Armut, sondern um eine Kultur. Eine Kultur, die Gewalt glorifiziert, die Autoritäten missachtet, die nur über Rechte spricht, aber nicht von Verantwortung. Cameron machte vor allem die Jugendgangs für die Randale verantwortlich. Um gegen diese vorzugehen, sollen nun spezielle Programme entwickelt werden. Ed Miliband, der Chef der Labour Party, unterstützte den Premier in seinem harten Kurs und verurteilte die Ausschreitungen ebenfalls scharf. Aber er mahnte auch dazu, über die Hintergründe nachzudenken. Wir haben alle die Pflicht, uns zu fragen, warum gibt es Menschen, die nichts zu verlieren haben, aber durch Vandalismus und Plündern nur gewinnen können. Wir können es uns nicht leisten, das einfach hinzunehmen, die Situation zu beruhigen und uns dann in Zukunft wieder in gleicher Lage zu befinden. Eine weitergehende Analyse nahm aber auch der Labour-Chef nicht vor. Hohe Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit bei Jugendlichen, die Trostlosigkeit mancher heruntergekommener Stadtviertel, das alles waren keine Themen in der heutigen Debatte. In der vergangenen Nacht war es zum ersten Mal seit Tagen in den englischen Städten weitgehend ruhig geblieben. Das wurde auf die starke Polizeipräsenz und im Norden auch auf den starken Regen zurückgeführt.
Nicht nur in Großbritannien muss sich die Gesellschaft fragen, wie sie mit dem wachsenden Frust der jungen Generation umgehen soll. Frankreich hat die Wut der Jugendlichen schon vor Jahren zu spüren bekommen. Griechenland kennt sie ebenfalls. Und in Spanien sind die Protestcamps schon zum Alltag geworden. Da stehen die Jugendlichen in Deutschland noch vergleichsweise gut da. Nach den neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes steht Deutschland auf der Liste der Jugendarbeitslosigkeit in Europa auf einem guten dritten Platz. Spanien dagegen liegt immer noch ganz hinten. Aus Madrid berichtet Daniel Sulzmann.
Über 46% der jungen Leute bis zum Alter von 25 Jahren sind in Spanien arbeitslos. Jugendarbeitslosigkeit ist ein Dauerproblem im Land. Und die Gründe sind vielfältig. Viele junge Leute haben in den Zeiten, als der Bausektor noch boomte, frühzeitig die Schule verlassen, abgebrochen, ohne Abschluss. Jeder noch so ungelernte Kranfahrer konnte damals 2.500 Euro im Monat verdienen. Manch einer als Schweißer auf dem Bau mit Akkord- und Sonntagszuschlägen gar 5.000 Euro. Doch das ist lange vorbei. Heute stehen sich Leute wie Enrique vor dem Arbeitsamt die Füße platt. Er ist Kommunikationstechniker, aber auch er findet keine Arbeit mehr. Ich habe für eine Firma gearbeitet, die von anderen geschluckt worden ist und dadurch sind Arbeitsplätze überflüssig geworden, das haben sie mir gesagt. Ich hatte einen Zeitvertrag für 2 Jahre, projektbezogen, und so ein Projekt kann eben jederzeit gestoppt werden. Enrique ist damit ein typisches Beispiel für den Arbeitsmarkt für junge Leute in Spanien. Denn die überwiegende Zahl von ihnen hat nur befristete Verträge, wenn überhaupt. In der seit Jahren andauernden Krise wurden natürlich die zuerst auf die Straße gesetzt, die nur befristete Verträge hatten. Der Arbeitsmarkt in Spanien ist immer noch geteilt. Denen, die fast unkündbar sind mit festen Verträgen, stehen vor allem die Jungen gegenüber, die sich durchschlagen müssen mit Zeitarbeit, mit Leiharbeit und mit Schwarzarbeit. Dabei tun die Behörden im Moment schon alles, was sie können, sagen sie zumindest. Isabel Torrente, Chefin der Arbeitsämter der Provinz Madrid. Wir haben die Berater bis zum Maximum dessen aufgestockt, was in den einzelnen Ämtern möglich ist. In den vergangenen Jahren um rund 2.000 Stellen. Die Zahl der Arbeitssuchenden steigt ständig. Und wenn die Arbeitslosenzahlen dann im Sommer so wie jetzt mal fallen, dann ist das viel zu wenig. 40.000 weniger Arbeitslose wurden gemeldet. Bei über 4 Millionen Arbeitssuchenden würde es also noch Jahrzehnte dauern, bis alle wieder einen Job hätten. Spanien ist ein strukturschwaches Land, das viel zu lange auf den Tourismus und den Bausektor alleine gesetzt hat. Das rächt sich jetzt und Leidtragende sind die Jungen.
Der Luftangriff auf afghanische Tanklaster in Kunduz war gleich mehrfach ein unglücklicher Wendepunkt. Das Ansehen der Bundeswehr in Afghanistan hat sich deutlich verschlechtert, nachdem bei diesem Angriff viele Zivilisten starben. Und auch hier in Deutschland geriet der Einsatz der deutschen Soldaten am Hindukusch in die Kritik. Besonders die Tatsache, dass lange vertuscht wurde, was dort in Kunduz im September 2009 wirklich passiert war, hat das Vertrauen in die Informationspolitik von Bundeswehrführung und Regierung erschüttert. Heute hat der Kunduz-Untersuchungsausschuss der Opposition seine Ergebnisse veröffentlicht. Einzelheiten dazu von Thomas Nils.
Die von Bündnis 90 Die Grünen und der SPD getrennt vorgetragenen Befunde stimmen im Kern überein. Die Berechtigung des Bombardements vor knapp 2 Jahren in der Nähe von Kunduz wird in jeder Weise bestritten. Die Obleute der beiden Oppositionsparteien im Verteidigungsausschuss des Bundestages, der die von einem deutschen Oberst veranlasste Aktion 1,5 Jahre lang untersucht hat, wundern sich nachhaltig, wie ihre Kollegen aus der Regierungskoalition zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Zumal auch der frühere Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg den nächtlichen Angriff aus der Luft zunächst als angemessen, später aber als das genaue Gegenteil dargestellt hat. Rainer Arnold, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, sagt klipp und klar:
Dieser Bombenabwurf war ethisch nicht vertretbar in keiner Weise. Dieser Bombenabwurf ist militärisch, strategisch ein Fehler. Dieser Bombenabwurf ist auch militärisch operativ. Deshalb falsch, weil gravierende Regeln verletzt wurden.
Ohne die von Oberst Klein reihenweise begangenen Regelverstöße hätten die Bomben gar nicht abgeworfen werden können, sagt und schreibt Arnold. Sein Kollege von den Grünen, Omid Nuripur, wundert sich denn auch heute noch, dass der deutsche Kommandeur weder straf- noch disziplinarrechtlich herangezogen wurde.
Aus falsch verstandener Fürsorgepflicht wird hier etwas tatsächlich beiseite geschoben. Hier geht es auch darum, dass den Soldaten klargemacht wird, Regelverletzungen müssen Konsequenzen haben.
In ihren abschließenden Betrachtungen beklagen beide Parteien auch die Abläufe im heimischen Ministerium. Vor allem das Stillschweigen über die zivilen Opfer des Bombardements, die heute mit mindestens 83 angegeben werden.
So ist die Öffentlichkeit tagelang im Unklaren darüber gelassen worden, ob es zivile Opfer gegeben hat, obwohl es klar war, dass es welche gab. Das ist ein Skandal ohnegleichen gewesen, der zu diesem Untersuchungsausschuss geführt hat.
Der Bundeskanzlerin halten die Oppositionspolitiker vor, sich zu lange herausgehalten zu haben. Allerdings wird gleichzeitig der seinerzeit als Außenminister amtierende SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier auffallend geschont, wiewohl im Herbst 2009 beide mitten im Wahlkampf Grund zur Zurückhaltung in dieser Sache gehabt haben. So zeigt sich denn am Telefon im heimischen Wahlkreis Ernst Reinhard Beck, der CDU-CSU-Obmann im Kunduz-Untersuchungsausschuss, jenseits aller Meinungsunterschiede darüber zufrieden, dass die Informationen über den größten Auslandseinsatz der Bundeswehr heutzutage schneller fließen.
Ich glaube, dass daraus also auch das Einsatzführungskommando in Potsdam seine Konsequenzen gezogen hat. Also wir haben in sehr dichter Folge über einsatzrelevante Ereignisse nun relativ zeitnah auch Informationen.
Das letzte Wort zum noch nicht aufgelösten Untersuchungsausschuss wird im Herbst im Bundestag zu hören sein. Auch die Kritik der Linkspartei darüber, dass die schwarz-gelbe Koalition Einzelheiten der weitgehend nicht öffentlichen Ausschusssitzungen nach wie vor unter Verschluss zu halten gedenkt.
Außenminister Westerwelle hat bei seinem Besuch im Kosovo ganz klar gemacht, dass eine Änderung der Grenzen auf dem Balkan nicht in Frage kommt. Das hatte Serbien gefordert, das die Unabhängigkeit der Kosovaren immer noch nicht anerkennen will. Heute war Westerwelle auch an einem der Grenzposten, an denen es vor 2 Wochen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Nachbarn gekommen war. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Wie leicht sich die angespannte Lage im Kosovo wieder in Gewalt entladen kann, erfuhr Westerwelle bei seinem Besuch an jenem Grenzposten zu Serbien, der vor 2 Wochen von bewaffneten Serben zerstört worden war. Inzwischen sorgt die internationale Kosovo-Schutztruppe unter Führung ihres deutschen Kommandeurs Erhard Bühler für Ruhe. Doch der Konflikt brodelt weiter. Serbien weigert sich, die ehemalige serbische Südprovinz anzuerkennen, die sich vor 3 Jahren für unabhängig erklärt hatte. Vor allem im Norden Kosovos, wo noch viele Serben leben, hat die kosovarische Regierung kaum Einfluss. Hier geht es um den Frieden in Europa, mahnte Westerwelle in Kosovos Hauptstadt Pristina.
Es dürfen solche gewaltsamen Auseinandersetzungen in Europa im 21. Jahrhundert nicht mehr stattfinden.
Serbischen Forderungen nach einer Rückeingliederung Kosovos oder einer Teilung des Landes erteilte Westerwelle eine Absage. Über Grenzen dürfe nicht länger gestritten werden.
Die Landkarte Südosteuropas, sie ist gezeichnet.
Eine Zusammenarbeit zwischen Serbien und Kosovo sei der einzige Weg, auch wenn es um eine gemeinsame Zukunft in der EU gehe. Deutschland gehört in Europa zu den stärksten Kosovo-Unterstützern. Nach der Unabhängigkeitserklärung 2008 reagierte die Bundesregierung schnell mit einer Anerkennung des neuen Staates. Aber der Aufbau Kosovos stockt. Amerikaner und EU-Behörden blockieren einander mehr, als dass sie sich ergänzen. Trotz militärischer und ziviler Aufbauhilfe konnten die wichtigsten wirtschaftlichen Probleme nicht gelöst werden. Eine serbische Handelsblockade blockiert den Export kosovarischer Waren ins Ausland. Eine fragile Sicherheitslage im von Serben bewohnten Norden Kosovos schreckt ausländische Investoren ab. Westerwelle machte deutlich, dass er die Ursachen der Probleme nicht nur im Kosovo und auch nicht nur in Serbien lokalisiert. Indirekt kritisierte der Außenminister die uneinheitliche Haltung in der Europäischen Union. Von 27 EU-Mitgliedern haben nur 22 die Unabhängigkeit der ehemaligen serbischen Südprovinz akzeptiert. Mit Nachdruck drängte Westerwelle den kosovarischen Premierminister Hashim Thaci, neue Unruhen an der Grenze zu Serbien zu verhindern. Die Chancen stehen momentan aber schlecht. Gespräche zwischen kosovarischen und serbischen Regierungsvertretern über ein Ende der Handelsblockade und über mehr Einfluss kosovarischer Behörden im Norden des Landes gibt es derzeit nicht. Die Verhandlungen sind unterbrochen worden, weil die serbische Minderheit in Kosovo einen bereits ausgehandelten Kompromiss nicht akzeptieren wollte. Alle Institutionen arbeiten weiter an einer Lösung und am Aufbau der Wirtschaft, versprach Thaci dem deutschen Außenminister. Doch die eigentlichen Hausaufgaben im schwelenden Kosovo-Konflikt müssen wohl noch alle Beteiligten machen. Kosovo, Serbien und nicht zuletzt die Europäische Union.
Angst um ihre Arbeitsplätze haben die Beschäftigten des größten deutschen Energiekonzerns E.ON. Gestern hatte das Unternehmen angekündigt, in Deutschland möglicherweise mehr als 6.000 Stellen zu streichen, weltweit mehr als 11.000. In Essen gab es heute erste Einzelheiten zu den Sparplänen und dort bin ich mit dem Kollegen Stefan Leiven verbunden. Hat man heute schon mehr erfahren?
Ja, aber leider nicht offiziell. Das war nämlich heute auch eine interne Veranstaltung hier bei E.ON Ruhrgas in Essen. Kurz nach 17 Uhr war sie dann vorbei und die ganzen Mitarbeiter strömten mir entgegen und ich konnte überall hängende Köpfe sehen, versteinerte Mienen und musste in leere Augen blicken. Gespräche gab es und gibt es, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand. Niemand möchte so richtig ein Interview geben, der Betriebsrat schon gar nicht. Er sagte mir aber so im Vorbeigehen, alle sind hier in Schockstarre. Die Situation, die ist wohl völlig unerwartet. Und vor allen Dingen neu. Ein Mitarbeiter hat mir dann doch noch einen ganz kurzen Kommentar gegeben.
Ja, die Gefühle sind gemischt. Man hat ein besseres Gefühl, wenn man sich selbst informiert fühlt. Aber immer noch ist die Situation nicht so, dass man jetzt nach vorne rausschaut. Wahre Worte insofern, als nur, dass er gesagt hat, er hat vieles versäumt. Strukturen, die wir aufgebaut haben in der Zeit, in dem E.ON-Konzern, auch parallele Strukturen in Deutschland, dass man die vielleicht auch mal integriert. Wie es weitergehen wird, wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch schnell alle weiterhin informiert werden.
Ja, also hier in der Verwaltung in Essen, da ist man auch wirklich alles andere als Arbeitskampf erprobt. Es gibt zumindest noch keine Plakate oder Spruchbänder zu sehen. Und eine E.ON-Mitarbeiterin hat mir auch in einem Vier-Augen-Gespräch die Sparmaßnahmen indirekt bestätigt. Zumindest habe Konzernchef Johannes Theissen ähnliche Zahlen, die der WDR ja auch schon berichtet hat, heute präsentiert. Intern wohlgemerkt, also der Nettogewinn, der ist eingebrochen. Und dementsprechend soll in den kommenden Jahren gespart werden, 1,5 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 50 Cent auf 1 Euro je Aktie gekürzt werden. Und das ist das Schlimmste, Sie haben es gerade eben schon erwähnt, in Deutschland könnten 6.000 Arbeitsplätze wegfallen.
Die E.ON-Chefetage begründet diese Verluste ja mit dem Atomausstieg. Aus der Regierungskoalition in Berlin heißt es nun, diese Begründung sei der totale Quatsch. Wurden die Gründe heute diskutiert?
Also ich kann es leider nicht bestätigen. Wir durften ja auch nicht rein. Das war eine ganz interessante Geschichte. Am Vormittag, da gab es ja die Informationsveranstaltung in Düsseldorf. Die hat etwa 90 Minuten gedauert. Der Betriebsrat war da nicht eingeladen. Also dort keinen Kommentar. Und heute Nachmittag bei der Veranstaltung hier bei Ruhrgas in Essen, die wurde ja kurzerhand umbenannt und dadurch dann für intern erklärt. Damit waren die Gewerkschaften auch außen vor. Ja, und als man dann um 15 Uhr loslegte, sich die Belegschaft im Atrium von Ruhrgas für 2 Stunden getroffen hat, da saß und stand man dann im überdachten Innenhof und hat wohl den Worten des großen E.ON-Chefs zugehört. Hier arbeiten ja in Essen 1.800 Menschen in der Verwaltung, dann kommen noch mal 1.400 für Technik und Transport hinzu. Und Tyson hat wohl den Mitarbeitern die ernste Lage von E.ON klar gemacht, auch mit den Sparmaßnahmen. Und man hat es ja gerade eben im O-Ton ein bisschen gehört. Man glaubt wohl doch, man habe zu viel Verwaltungsstruktur geschaffen. Parallelstrukturen, das war wohl ein Wort, was gefallen ist. Und da müsse man jetzt ran, ich glaube so salopp formuliert, einen Wasserkopf ein wenig entzerren.
Noch ganz kurz zum Abschluss, wie geht's denn jetzt weiter bei E.ON? Das war ja heute nur die erste interne Informationsveranstaltung.
Morgen, da geht's richtig zur Sache. Der außerordentliche Konzernbetriebsrat, der trifft sich zu einer Sitzung, also zu einer außerordentlichen Sitzung. Und da will man dann über die geplanten Stellenstreichungen beraten. Wichtig zu wissen ist, vor 2 Jahren, da gab es schon mal bei E.ON ein Sparprogramm. Damals lief es aber anders, mit Zusammenarbeit mit Chefetage und Betriebsrat. Heute ist es so, die Chefetage agiert bisher alleine. Und dann gibt es auch noch Irritationen über eine Beschäftigungsgarantie. Da ist man unterschiedlicher Meinung. Der Betriebsrat sagt, es gibt bis Ende kommende Jahres eine Garantie. Der Vorstand will sogar betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen. Und morgen übrigens hat sie auch SPD-Chef Sigmar Gabriel zu dem Treffen angekündigt.
Vielen Dank. In Essen war das Stefan Leiven. Die rot-grüne Regierung in Baden-Württemberg tut sich schwer mit der Entscheidung über das Großprojekt Stuttgart 21. Viele hatten auf den Kompromissvorschlag von Schlichter Heiner Geißler gesetzt, aber der ist so gut wie vom Tisch, nachdem die Bahn die Kosten dafür kalkuliert hat. Noch 1 Milliarde mehr als die bisherigen Pläne würde der von Geißler vorgeschlagene Kombibahnhof demnach kosten. Eigentlich ist allen klar, dass das nicht geht, aber noch wollen die Grünen nicht aufgeben. Informationen aus Stuttgart von Sibylle Greter.
Die SPD sieht den Vorschlag skeptisch, die Grünen betrachten ihn als Chance. Aus diesem Dilemma hat die Regierungskoalition auch heute nicht herausgefunden. Sie hat sich nicht entschieden, sondern den schwarzen Peter an die anderen Projektbeteiligten wie unter anderem Bahn, Bund und Stadt Stuttgart weitergeschoben. Dazu SPD-Europaminister Peter Friedrich.
Wir möchten von den Partnern gerne wissen, wie sie den Vorschlag von Geißler beurteilen. Es geht darum, dass man mit dem Vorschlag sorgfältig und ernsthaft umgeht. Und da will die Landesregierung von den Partnern wissen, aus welchen Gründen kommt sie zu diesem Ergebnis, dass sie es entweder verwerfen oder sie sagen, ja, wir wären bereit, eine neue Kompromisssuche anzugehen.
Einige der Projektpartner haben aber schon im Vorfeld gesagt, was sie von dem Geißlerschen Kompromiss halten. So lehnt ihn der Bahnprojektsprecher Wolfgang Dietrich kategorisch ab. Ebenso Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster. Beide sagen, er sei mit über 5 Milliarden Euro viel teurer als Stuttgart 21. Zudem müsse auch bei der Kompromisslösung all das gemacht werden, was die Stuttgart 21-Gegner am bisherigen Modell kritisieren, sagt Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster.
Auch diese Lösung wird ja bedeuten, dass man in den Park eingreift, dass man Bäume fällt, dass man den Südflügel abreißen muss. Also all das, was die Gegner als zentrale Forderungen aufgestellt haben. All diese zentralen Forderungen können nicht erfüllt werden. Insoweit wird es mit Sicherheit genauso vor Gericht gehen.
Er hat sich deshalb bereits festgelegt, die Stadt Stuttgart will keineswegs eine weitere Prüfung von Geißlers Kompromissvorschlag. Dieser steht somit wohl vor dem Aus, denn neben Stuttgart und der Bahn hat sich im Vorfeld auch schon Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer gegen den Kombibahnhof ausgesprochen. Also wohl eher keine Chance für die Schlichtungsidee. Schade drum, sagt Schlichter Heiner Geißler.
Wenn er keine Chance hat, werden die Beteiligten in 2-3 Jahren ihr blaues Wunder erleben.
Häme, wie könnte es anders sein, kommt von der Opposition. So meint FDP-Fraktionschef Rühlke.
Das, was jetzt beschlossen worden ist, nur noch eine leichte Kosmetik, um die totale Niederlage, die die Grünen gegen die SPD innerhalb der Koalition erlitten haben, etwas zu verschleiern. Ich stelle nüchtern und sachlich fest, das Geißler-Modell ist mausetot.
Nicole Rassavi, verkehrspolitische Sprecherin der CDU.
Das ist ja eigentlich das Armutszeugnis für eine Regierung. Sie kann sich nicht einigen, sie findet nicht zusammen.
Und der letzte Strohhalm, den sie jetzt noch hat, ist zu sagen, wir wissen nicht mehr weiter, entscheidet bitte ihr.
Der Streit um Stuttgart 21 geht also weiter, zum Leidwesen mancher Stuttgarter.
Ich habe genug von allem. Sie sollen jetzt endlich einmal sich entscheiden fürs eine oder das andere.
Die Diskussion in Stuttgart geht also weiter, ganz im Gegensatz zu diesem Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das geht nicht weiter, sondern zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Nicola Reik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.